HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Am Tisch mit dem Pädagogen und ehemaligen Göttinger Schulrektor Karl Gebauer. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Herr Gebauer, mit dem Hirnforscher Gerald Hüther haben Sie die renommierten Göttinger Kongresse für Erziehung und Bildung ins Leben gerufen und haben unzählige Bücher zu Erziehungsfragen geschrieben und reisen kreuz und quer durch die Republik, um überall Vorträge zu halten. Zum Beispiel auch in München, da hatten Sie einen Vortrag über Mobbing in der Schule. Gemeinheiten haben Schüler einander eigentlich immer schon zugefügt. Was ist denn an dem neu, was heute Mobbing heißt?
Neu ist wahrscheinlich, dass man Mobbing heute ernster nimmt als früher. Früher hat man wirklich gesagt, das machen die doch alle mal. Inzwischen kennt man die Strukturen von Mobbing und man kennt auch die Folgen von Mobbing und man kennt die große Hilflosigkeit von Lehrerinnen und Lehrern, hier konstruktiv zu helfen. Auch die große Hilflosigkeit von Eltern, wenn ihr Kind Mobbingopfer wird.
Und das ist Ihr Ansatz, also dass Sie den Eltern und Lehrern sozusagen Unterstützung an die Hand geben wollen? Oder geht es Ihnen auch darum, genauer herauszufinden, was geschieht in diesen Prozessen? Warum tun Kinder das?
Also ich möchte gerne beides. Zunächst hat mich diese Frage interessiert, warum machen Kinder das? Was steckt dahinter? Ich war ja Schulleiter einer Grundschule und habe mich sehr gewundert, dass zum Beispiel in einer Klasse, in der zunächst eine sehr schöne Atmosphäre herrschte, die Kinder gut lernten, dann sich etwas veränderte und kaum noch Lernen möglich war. Ich habe es nicht verstanden. Und ich habe lange gebraucht, weil ich bis dahin mich mit Mobbing nicht beschäftigt hatte, ich habe lange gebraucht, herauszufinden, was da eigentlich los ist. Und ich bin heute froh, dass ich mir die Zeit genommen habe und auch den Schülern die Chance gegeben habe, mitzudenken, mitzuhandeln und aktiv sich an der Aufklärung dieses Prozesses zu beteiligen. Ich habe sozusagen meine ersten Erfahrungen über Mobbing zusammen mit den Schülerinnen und Schülern gewonnen, habe mich dann auch wissenschaftlich dafür interessiert und bin dann sozusagen immer weiter vorgedrungen und habe dann auf diese Art und Weise, so denke ich, entdeckt, was im Kern eigentlich eine Rolle spielt. Es geht um die Gefühle der Kinder, die hier ganz stark in Turbulenzen geraten. Und im Grunde genommen ist es, wenn man jetzt mal den Täter anschaut oder die Täterin, ist es der Versuch, eigene Ohnmachtserfahrungen aus der Vergangenheit in eine Machtsituation umzuwandeln. Diese Ohnmachtserfahrungen, das können Ausgrenzungen sein, das können Gewalterfahrungen in der Familie sein, das können traumatische Erfahrungen auch anderer Art sein oder später dann im Verlauf der Pubertät Unsicherheiten hinsichtlich des eigenen Selbstbildes. Diese Unsicherheiten, die Vielfalt solcher Unsicherheiten, können dazu beitragen, dass ein Kind versucht, eine größere Selbstsicherheit dadurch zu gewinnen, dass es andere in eine ohnmächtige Situation bringt. Das ist aber noch nicht das Entscheidende, denn Hänseleien und auch Kloppereien, die sind ja quasi auch an der Tagesordnung, sondern das Entscheidende und das Gemeine besteht darin, dass sich ein solcher Täter, eine Täterin, dann Mitakteure sucht, um sich schart und dafür sorgt, dass diese Mitakteure ebenfalls auf das Opfer einschlagen oder es auf andere Art und Weise demütigen, sodass das Opfer in eine absolut hilflose Situation gerät. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass wir Eltern, Lehrer begreifen, dass ein Kind oder ein Jugendlicher, der in eine Mobbing-Situation gerät, absolut hilflos ist. Er, also das Opfer, versteht nicht, warum ihm das passiert. Ein Mobbing-Opfer hat in der Regel keine Muster zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Eignen sich bestimmte Kinder, Schüler, Schülerinnen besser zum Opfer als andere? Und wenn ja, warum?
Also jeder, das ist meine Erfahrung und das geht auch aus den Studien hervor, jeder kann Opfer von Mobbing werden. Und wir wissen zu wenig darüber, nach welchen Kriterien ein Täter, eine Täterin sich sein Opfer aussucht. Es sind hübsche Kinder dazwischen und nicht so hübsche, es sind kluge Kinder, nicht so kluge Kinder. Manchmal sagt man, es seien Äußerlichkeiten körperlicher Art. All das trifft nach meinen Erfahrungen nicht zu. Das kann eine Rolle spielen am Rande. Also wir wissen im Grunde genommen nicht, wodurch jemand zum Opfer wird. Eins kann man sagen, das hatte ich schon gesagt, jeder kann Opfer werden. Nicht jeder, und das wäre jetzt neu, nicht jeder wird Täter. Also ein Mensch, der sich gut fühlt, der sich wohlfühlt, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat, der kommt gar nicht auf die Idee, andere in eine Abhängigkeitssituation zu bringen und daraus für sich einen Genuss zu ziehen.
Dennoch, Karl Gebauer, muss ich nochmal nachfragen. Denn ein Opfer, das, also ein Mensch, ein Schüler, ein Kind, der stark ist, der ein gesundes Selbstwertgefühl hat, der würde sich ja wehren. Der würde sich ja gar nicht zum Opfer machen lassen. Der würde ja sagen, was machst du hier mit mir? Das lasse ich mir nicht gefallen.
Man muss leider feststellen, dass diese Dynamik, die sich bei Mobbing entwickelt, jeden Menschen, der davon betroffen ist, der als Opfer sozusagen ausgewählt wurde, in eine Situation bringt, die nicht auszuhalten und auch nicht verstehbar ist. Das heißt, ein Kind verliert sämtliche Freunde. Auch Freunde, die nachmittags mit ihm zu Hause spielen, verweigern die Freundschaft innerhalb der Schule. Und nun kann man sagen, die Kinder, die über ein gutes Selbstwertgefühl verfügen, die reden eher mit ihren Eltern als andere Kinder mit einem schwachen Selbstwertgefühl. Das heißt, sie bringen das, was ihnen passiert, eher zur Sprache. Setzt voraus, dass noch ein Quäntchen an Selbstvertrauen vorhanden ist und Vertrauen auch in die Eltern, dass die jetzt auch das Richtige machen. Denn diese Kinder wissen, in der Schule sind sie in der Regel allein und in der Schule haben die Eltern keinen oder nur einen sehr geringen Einfluss. Und oft ist es so, wenn Kinder sich den Eltern anvertrauen, dann tun sie es nicht in dem Wissen, ich werde gemobbt. Denn um zu verstehen, was beim Mobbing passiert, braucht es einen Interpretationsprozess. Man muss das definieren, was das ist. In der Regel kleinere, jüngere Kinder sagen, heute haben sie mir mein Heft weggenommen. Jetzt ist mein Mathebuch weg. Jetzt ist mein Fahrradblatt. Und dann sagen Eltern oft, naja, das kommt schon mal vor. Und die Kinder, kleinere, jüngere Kinder können immer nur von Einzelheiten berichten. Und jetzt besteht die Kunst der Eltern darin, die Achtsamkeit der Eltern, solche Dinge interpretieren zu können. Wenn es jetzt so ist, dass ein Kind über Bauchschmerzen, Kopfschmerzen klagt, nicht mehr gern zur Schule gehen möchte oder den Schulbesuch verweigert, dann sind das ganz deutliche Signale. Also Mobbing muss man interpretieren. Und Kinder mit einem guten Selbstbewusstsein sind eher bereit, darüber zu sprechen. Und andere warten oft Jahre, bevor sie überhaupt darüber reden, was mit ihnen geschehen ist.
Ich las über den Fall eines Mädchens, die ausgerechnet auch noch in einer anthroposophischen Schule von ihren Mitschülern gemobbt wurde, jahrelang. Und das ging dann in sexuelle Übergriffe über. Mhm. Und dieses Mädchen hat nie darüber gesprochen, ja, bis sie den ersten Selbstmordversuch unternahm mit 18 Jahren. Ja. Und die Eltern waren schockiert. Das heißt, wie können denn Eltern diese Achtsamkeit schärfen und wie können sie auch auf Lehrer zurückgreifen? Denn in diesem Fall gab es Eltern-Lehrer-Gespräche und die Lehrer und Lehrerinnen hatten auch keine Verdachtsmomente und haben das Kind und dann später die Jugendliche, haben ihr eigentlich Verhaltensfehler vorgeworfen. Ja, wenn überhaupt, war das Mädchen schuld.
Also Mobbing kann überall dort, wo Menschen zusammen sind, kann Mobbing passieren. Es kann in jeder Schule, in jeder Schulform passieren. Und wie können die Eltern besser verstehen und wahrnehmen, was da so abläuft? Es ist leider oft so, dass sie es nicht wahrnehmen. Und oft ist es von Kleinigkeiten abhängig. Man muss Signale deuten können. Manchmal ist es eine Freundin, die einen Hinweis gibt. Manchmal sind es Eltern, andere Eltern, die einen Hinweis geben. Und dass die Schülerin in diesem Fall oder in ähnlichen Fällen sich nicht geäußert hat, es nicht mitgeteilt hat, hängt damit zusammen, dass beim Mobbing zwei Grundgefühle eine entscheidende Rolle spielen. Das eine ist das Grundgefühl der Angst und das andere ist das Grundgefühl Scham. Wenn einem Menschen das passiert, was in einem Mobbingprozess passiert, schämt er sich ungeheuerlich, weil er es gar nicht verstehen kann und weil er auch sagt, ich habe doch gar keinen Anlass dafür gegeben. Und dann, weil das nicht mehr erklärbar ist und man dann bei sich so ein Modell, ein Verständnismodell ausbildet, wie wenn die alle gegen mich sind, dann muss ich ja ein Mensch sein, der nicht wertvoll ist. Und dann kann es zum Selbstmord kommen. Es kann auch im anderen Fall sich verändern und es kann zu Morddrohungen kommen. Also es kann dazu führen, dass ein Mobbingopfer irgendwann in seinem Verhalten umkippt, die Opferrolle verlässt und zum Täter wird. Auch das gibt es.
Ob sich das häufiger zeigt, heutzutage, wo ja das Internet noch dazugekommen ist, wo es Plattformen gibt, iShare Gossip zum Beispiel, auf denen sich Schüler und Schülerinnen tummeln, um andere zu beleidigen. Darüber sprechen wir gleich weiter miteinander, Karl Gebauer. jetzt eine Musik, die ein wunderbarer Musiker uns präsentiert, Ludwig Küttler. Was sie mit ihm verbindet, darüber sprechen wir auch gleich. Ludwig Güttler mit einem Trompetensolo des zeitgenössischen Komponisten Bernd Franke. Karl Gebauer ist mein heutiger Doppelkopfgast, Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Herr Gebauer, Ludwig Güttler ist Ihr Vorbild, seitdem Sie ein kleiner Junge waren. Warum?
Ja, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Es gab nicht viele Anregungen, aber es gab in dem Dorf einen Posaunenchor. Und man hat mich angesprochen, das war etwas Besonderes, und gefragt, ob ich dort nicht mitspielen möchte, und hat mir auch eine Trompete zur Verfügung gestellt, und so habe ich versucht, die ersten Töne auf diesem Instrument herauszubringen. Das war mein aktiver Kontakt mit Musik, und sehr bald habe ich dann auch Trompetenmusiken gehört, und da ist mir dann irgendwann zum späteren Zeitpunkt Güttler aufgefallen, und ich war begeistert von der Art, so grandios Trompete spielen zu können. Das war sozusagen mein Traum. Dieser hat sich nie erfüllt, so weit habe ich es nie gebracht, bis zu einem Spieler, der in einem Posaunensextett bei den evangelischen Kirchentagen mitgewirkt hat. Das ist sozusagen das Höchste gewesen, was ich erreicht habe. Entscheidender noch als dies war, dass mir dieses Trompetespielen und dieses in diesem Posaunenchor aktiv sein können, mir in gewissem Sinne die Welt geöffnet hat. Ich bin auf diese Art und Weise rausgekommen. Wir haben hier und dort Konzerte gegeben. Und so habe ich, der in einem kleinen Dorf aufgewachsen ist, die große Welt ein bisschen kennengelernt.
Ja, und die Musik öffnet ja auch Herz und Geist, würde ich mal sagen.
Ja, das hat lange, lange nachgewirkt. Ich habe damals auch den Wunsch gehabt, das Akkordeonspiel zu lernen. Aber mein Vater war im Krieg. Ich bin im Dezember 1939 geboren. Meine Mutter hatte kein Geld für ein Akkordeon. Es gab ein altes, kaputtes Instrument. Ich habe es versucht, aber es ist mir nicht gelungen. Und als ich pensioniert wurde, sagte meine Frau zu mir, da war da noch ein Wunsch aus deiner Kindheit. Sie schenkte mir 5 Schnupperstunden Akkordeonunterricht, und ich habe es dankend aufgegriffen. Sie besorgte mir sogar ein Akkordeon, und sie besorgte mir einen Akkordeonlehrer. Und dann habe ich mit 64 Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen.
Wunderbar.
Und das ist jetzt in meiner Zeit, in der ich in Pension bin, eine ganz wichtige Geschichte, dass ich das noch lernen konnte. Das war für mich ein toller Erfolg.
Karl Gebauer, Ihr Leben lang haben Sie sich mit Lernen beschäftigt, weil Sie als Lehrer und Direktor einer Schule mit Schülern zusammengearbeitet haben. Und Sie haben inzwischen viele, viele pädagogische Bücher geschrieben und reisen als Vortragender durch die Republik. Sie geben Seminare, Sie organisieren Kongresse zu Themen, die mit einer guten kindlichen Entwicklung zu tun haben. Und wir haben unser Gespräch begonnen mit dem Phänomen des Mobbing, von dem ich ja annehme, dass es schlimmer geworden ist, auch durch solche Medien wie das Internet. Ist das auch Ihre Erfahrung?
Ja, es macht betroffene Kinder völlig fertig, bis hin, wir deuteten es schon an, bis hin zum Selbstmord. Die wissenschaftlichen Untersuchungen, die es darüber gibt, die sind allerdings so, dass die Mehrzahl der befragten Schüler im Rahmen einer Studie sagen, Mobbing im Netz ist schlimm, aber viel schlimmer ist es in der Realität. Und ich sage aufgrund meiner Erfahrung, Mobbing, auch, also wenn es im Netz stattfindet, ist es für den Betroffenen ungeheuerlich, was da passiert. Aber Mobbing kann nur dort bearbeitet werden, wo es stattfindet. Und in der Regel ist das für die Kinder und Jugendlichen die Schule. Also es kommt darauf an, dass die Schulen ein Präventionskonzept und ein Interventionskonzept entwickeln. Und das ist die gute Botschaft. Man kann hier helfen. Und es ist so wichtig, dass eigentlich schon in den Grundschulen, wo Mobbing noch relativ selten ist, dass in den Grundschulen all die Konflikte, die vielen Konflikte, die auftreten, dass die ernst genommen und bearbeitet werden. Denn wenn das geschieht, in Konflikten sind immer die Gefühle ganz stark, Gefühle wie Wut und Ärger und Rache. Und wenn es den Lehrerinnen und Lehrern gelingt, diese Gefühle zur Sprache zu bringen und den Schülern zu zeigen, auch, dass es möglich ist, über diese Gefühle zu sprechen, dass man die auch haben darf, dass sie aber merken, diese Gefühle können sich ändern und aus einem Rache- und Wutgefühl und Aggressionsgefühl und auch aus einer aggressiven Haltung kann sich etwas verändern und man kann das auch wieder gut machen, dann bilden sich im Gehirn dieser Kinder neuronale Muster aus. Dafür, Konflikte sind lösbar. Und wenn die Kinder erleben, und das muss schon in der frühen Kindheit, im Kindergarten und in der Grundschule passieren, wenn die Kinder dann merken, es gibt nicht nur diese Konflikte, sondern ich kann auch, ich bin nicht nur ein Betroffener, sondern ich kann auch aktiv an der Lösung dieser Konflikte arbeiten, dann ist das eine Erfahrung, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und das ist ein Drama in unseren Schulen, dass man diese Konflikte oft nur als Störungen betrachtet. Und alle Schulen, die zum Beispiel dann die weiterführenden Schulen, die so ein Konfliktlotsen-Konzept entwickelt haben, ein Streitschlichter-Konzept, die berichten darüber, dass sich die Atmosphäre in der Schule geändert hat und viele Kinder froh darüber sind, dass es solche Helfer gibt. Und wenn man Mobbing wirklich dann auch gut bearbeiten möchte, dann braucht es an den großen Schulen eine Anti-Mobbing-Gruppe, die sichtbar ist für Eltern und für Schüler. Man muss wissen, da gibt es ein Anti-Mobbing-Team und dazu gehören die Lehrerin und der Lehrer und auch die Beratungslehrerin. Eltern und Schüler müssen wissen, wenn ich in so eine Situation komme, da gibt es jemand, der versteht das, den kann ich ansprechen und von dem kann ich auch Hilfe erwarten. Das Schlimmste ist, und deswegen reden auch viele Kinder nicht über Mobbing, wenn sie erleben, mein Lehrer möchte da nicht ran oder auch mein Schulleiter versucht es klein zu reden. Also ich erlebe es oft bei meinen Vorträgen, dass ein Schulleiter sagt, schön, dass Sie da sind und dass wir über dieses Thema sprechen. Wir sind ja in der glücklichen Situation, dass es bei uns Mobbing nicht gibt.
Das, was Sie gerade sagten, Karl Gebauer, dass jeder Konflikt als Störung empfunden wird. Die therapeutischen Ansätze nehmen ja genau diese Störungen als deutliches Zeichen für Weiterentwicklung. Also jede Störung ist willkommen, weil sie mir zeigt, wo es eben Konflikte gibt, wo es Hemmnisse in der Entwicklung gibt. Und die müssten wir gemeinsam eigentlich in jeder Situation, ob Elternhaus, ob später Schule, ob Partnerschaft, viel ernster nehmen, als sie immer wegmachen zu wollen.
Ja. Und da kann man sehen, wenn man so einen kritischen Blick auf Schule wirft, dass der Bereich der Gefühle, also der Bereich der Konflikte, und bei Konflikten sind immer Gefühle beteiligt, dass dieser Bereich vernachlässigt wird, zunehmend vernachlässigt wird. Wir sind in der Bildungspolitik in einer Situation, wo es darum geht, rein quantitativ, es wird zwar davon gesprochen, dass man qualitative Verbesserungen möchte, aber es ist letztendlich ein rein quantitatives Messen dessen, was die Kinder leisten. Die Kinder geraten in der heutigen Zeit gerade durch die PISA-Tests in eine Situation, wo sie sich unter Druck fühlen oder auch durch die Verkürzung der Schulzeit von 13 auf 12 Schuljahre. Geraten die Kinder unter Druck und wenn sie unter Druck geraten, wird ihr Stresssystem ausgelöst und das führt dann schließlich dazu, dass weder die Konflikte gelöst werden können, noch die Aufgaben, die in den einzelnen Fachbereichen zu lösen sind, angemessen gelöst werden können. Also das Leben ist dann nicht mehr schön.
Deshalb haben Sie mit dem Hirnforscher Gerald Hüther die Göttinger Kongresse für Erziehung und Bildung ins Leben gerufen. Im November wird der 12. Kongress stattfinden, am 18. und 19. November ganz genau. Der ist öffentlich. Heute ist das Institut für berufliche Bildung und Weiterbildung, LBBW, Ihr Partner. Und die Ergebnisse dieser Kongresse der ersten Jahre, die haben Sie in Büchern festgehalten mit den Titeln wie zum Beispiel Kinder brauchen Wurzeln oder Kinder suchen Orientierung, Kinder brauchen Vertrauen. Eigentlich sind das ja naheliegende Aussagen. Woran liegt es denn, Karl Gebauer, dass genau das so vielen Kindern heute fehlt?
Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sagen, so vielen Kindern, das lässt sich quantifizieren. Zum Glück kann man sagen, die meisten Kinder haben das, was sie brauchen, also Geborgenheit und Sicherheit und Zuwendung durch die Eltern. Aber es gibt eine ganze Reihe von Kindern, die diese Zuwendung nicht haben. Und wenn Kinder diese Zuwendung am Beginn ihres Lebens nicht haben, dann können sie das, was wir Urvertrauen oder Grundvertrauen nennen, nicht ausbilden. Das hängt zusammen, also es gibt viele Faktoren. Also ein Faktor ist zum Beispiel die Unsicherheit vieler Eltern. dass sie beruflich nicht wissen, wie es weitergeht oder dass sie aus dem Berufsleben ausscheiden mussten und auch keine Chance oder kaum eine Chance sehen, wieder ins Berufsleben eintreten zu können. Es gibt aber auch viele Spannungen unter Eheleuten und wenn diese Spannungen nicht angemessen von den Erwachsenen gelöst werden können, dann überträgt sich das auf der Gefühlsebene auf die Kinder. Und wenn die Kinder spüren, dass da in der Erwachsenenwelt kein Friede herrscht und kein Vertrauen, dann können sie das auch nicht ausbilden. Ich will mal einen Teilbereich herausnehmen, wenn man sich zum Beispiel anguckt, die Erziehungsmethoden in Deutschland, dann sagt die neueste Studie vom letzten Jahr, dass 90% der Eltern gewaltfrei erziehen wollen, aber nur 30% es schaffen.
Also keine Ohrfeige, kein lautes Wort oder was bedeutet das ganz genau?
Das bedeutet, dass 66%, also fast 2/3 der Eltern, dann und wann den Kindern eine Ohrfeige oder einen Klaps auf den Po geben. Und es sind nach dieser Untersuchung 14% der Eltern, die ihre Kinder richtig versohlen. Also die kriegen heftige Schläge. Und da kann natürlich kein Grundvertrauen ausgebildet werden. Und wir haben ja jetzt im Verlauf des letzten Jahres von den vielen Missbrauchsfällen gehört, die Kinder erlebt haben in Kinderheimen, in Schulen, in kirchlichen Einrichtungen. Es ist sozusagen nichts ausgenommen. Und diese Menschen, die das als Kinder erlebt haben, sind heute so 50, 60 Jahre alt und sie leiden heute noch darunter. Das heißt also, wodurch auch immer, wenn Kinder dieses Erlebnis von Grundvertrauen nicht haben oder wenn dieses Grundvertrauen zerstört wird durch derartige Dinge, dann leiden sie ein Leben lang darunter. Das betrifft dann nicht nur ihr Lernvermögen, sondern es betrifft ihr Gesamtverhalten. Man spricht in der Wissenschaft von einer sicheren Bindung und von unsicheren Bindungen. Das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Vielleicht so viel Kinder, die durch welche Art auch immer eine unsichere Bindung erlangt haben, also dieses Grundvertrauen nicht ausbilden konnten. Die fallen zum Beispiel in der Grundschule dadurch auf, dass sie beim Spiel weniger kreativ sind und weniger lange durchhalten. Und das ist so wichtig für das Ausbilden von Konzentration zum Beispiel. Und sie fallen dadurch auf, dass sie Konfliktsituationen nicht selbstständig lösen können, sondern immer die Hilfe des Lehrers brauchen. Also auch da keine Weiterentwicklung haben. Und sie fallen weiter dadurch auf, dass sie bezogen auf Freundschaften oft nicht eine gute Freundin haben, sondern sie schwärmen davon, sie hätten ja das halbe Dorf zu Freunden oder die halbe Klasse. Fakt ist aber, dass ihre Beziehungen immer wieder in die Brüche gehen, aufgrund der Tatsache, dass sie als Kinder schlechte Erfahrungen mit Beziehungsproblemen durch Eltern zum Beispiel oder dann durch ein Kinderheim oder durch einen Kindergarten gemacht haben. Aber jetzt, das könnte einen negativen Klang haben für die Kindergärten. Da wird im Moment ganz viel Positives gemacht und für viele Kinder ist es einfach ein Traum, auch schon als Kleine, also im Alter von vielleicht 2 Jahren, die Krippe zu besuchen, ist einfach ein Traum. Denn was sie dort lernen können, wenn die Bedingungen gut sind, das ist enorm und ist eigentlich nur jedem Kind zu wünschen.
Karl Gebauer, da sagen Sie etwas, wo ja viele Eltern sich auch Gedanken machen. Wie früh kann ich denn überhaupt mein Kind weggeben und unter welchen Bedingungen? Außerdem stellt sich mir die Frage, nachdem ich Ihnen jetzt zugehört habe, es gibt ja auch heutzutage genau das Gegenteil von elterlichem, überbeschützendem, überförderlichem Verhalten, Das möglicherweise auch nicht positiv für die Entwicklung ist. Also da, glaube ich, stehen auch Eltern heute in einer relativ schwierigen Situation. Wie mache ich es denn nun eigentlich richtig? Ja. Und das ist sicher auch ein wichtiger und interessanter Aspekt, über den sprechen wir gleich weiter. Jetzt darf Ihre Akkordeonliebe hier mal zu Gehör gebracht werden. Ja. Sie haben uns ja erzählt, dass Sie erst mit 64 angefangen haben zu üben. Ja. Das sind jetzt nicht Sie, sondern das ist Lydie Auvray. Lydie Auvray spielte Créolé. Das haben Sie sich ausgesucht, Karl Gebauer, mein Doppelkopfgast heute. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und wir haben über die Schwierigkeiten gesprochen, Kindern wirklich einen Lebensstart zu ermöglichen, der sie zu stabilen Persönlichkeiten werden lässt. Ja, die ganz einfache Frage, was brauchen Kinder heutzutage vor allem?
Sie brauchen vor allem Zeit der Erwachsenen, also keine Hektik, möglichst keine Hektik. Sie brauchen das Interesse der Erwachsenen. Es ist wichtig, dass sie spüren, meine Mutter interessiert sich dafür, was ich gerade mache oder was ich mir wünsche. Mein Vater interessiert sich dafür und nicht nur das, sondern meine Mutter liest mir etwas vor, der Vater liest mir etwas vor. Meine Mutter spielt mit mir, mein Vater spielt mit mir. Es gibt Untersuchungen darüber, wie wichtig das Spiel ist für die emotionale, die soziale und die kognitive Entwicklung der Kinder und dass die Väter dabei zum Beispiel eine große Rolle spielen. Und wir leben jetzt in einer Zeit, wo viele Eltern nicht mehr wissen, welch große Rolle das Spiel spielt. Im Spiel machen die Kinder Grunderfahrungen des Lernens und Entdeckens. Und im Spiel erleben sie sehr viel Freude und diese Freude wird bei ihren Entdeckungen mit eingespurt in ihrem Gehirn und löst das Belohnungssystem aus. Die Freude, die da sozusagen im Spiel mitempfunden wird, die wird im Gehirn etabliert. Und was stattdessen heute überwiegend passiert, sind frühe Förderprogramme, die von den Eltern gewünscht werden, die sozusagen auch von vielen Kindergärten initiiert werden, auch von vielen Kommunen, die besonders gute Kindergärten anbieten wollen. Und es wird dabei vergessen, dass das Spiel eigentlich das Grundlegende ist.
Also Leistung statt Empathie, könnte man sagen.
So kann man das sagen. Es fehlt dieses sich einfühlen in die Bedürfnisse eines Kindes. Und bedeutende Forscherinnen und Forscher, die sich mit der Entwicklung von Säuglingen befasst haben, sagen, viele Eltern würden sagen, wir tun alles für unser Kind, aber das Spielen liegt uns nicht. Und das ist ein großes Dilemma. Und weiter muss man sagen, dort, wo nun Kinder von einer Mutter alleine oder von einem Vater alleine erzogen werden, ist es so wichtig, dass mindestens noch eine zweite Person dazukommt. Denn ein Kind kann sich zu einer eigenständigen Person nur dann entwickeln, wenn es neben der Mutter auch noch eine Person spürt, auch körperlich spürt, die sich anders anfühlt, die anders spricht, die eine andere Stimme hat, die eine andere Muskulatur hat, die vielleicht einen Bart hat, den man spürt. Eine andere Person, die aber auch Sicherheit gibt. Also Sicherheit hier bei der Mutter, Sicherheit dort beim Vater.
Das ist aber etwas, was auf der Hand liegt. Kinder brauchen beide Eltern.
Ja.
Und wenn es nun so ist, dass eben durch Trennungen beide Eltern nicht im Alltag des Kindes vorkommen.
Wichtig ist, dass eine Regelmäßigkeit eintritt und dass die Kinder die Chance haben, beide Elternteile kontinuierlich erleben zu können und auch in Alltagssituationen erleben zu können. Und da ist nun entscheidend, und das ist eine Leistung, die Eltern erbringen müssen. Da ist es entscheidend, ob Eltern, die nun getrennt voneinander leben, ob die Mutter des Kindes in der Lage ist, dem Vater weiterhin einen entsprechenden Raum zu geben. Umgekehrt, der Vater bereit ist, der Mutter einen entsprechenden Raum zu geben. Also die entscheidende Arbeit muss auf der Erwachsenenebene geleistet werden. Und das bedeutet, kommunikationsfähig bleiben, emotional ansprechbar bleiben und nicht versacken in Wut und Ärger. Das ist leichter jetzt gesagt, als es dann in der Realität ist. Hier muss man möglicherweise auch Therapeuten suchen und sich helfen lassen, weil es letzten Endes dem Kind zugutekommt. Also hier liegen eigentlich die Herausforderungen der Gegenwart und auch der näheren Zukunft. Und was man von der heutigen Mütter-Väter-Generation sagen kann, ist, dass sie ja selbst schon Eltern erlebt haben, von denen viele ein partnerschaftliches Verhältnis versucht haben, Aufgabenteilung versucht haben, auch eine gute Beziehung versucht haben. Viele sind gescheitert. Und das Entscheidende ist, bei jedem Scheitern, ob man den Konflikt konstruktiv lösen kann. Hier liegt das Entscheidende. Und so gibt es sogenannte Patchwork-Familien, wo Kinder aus verschiedenen Ehen zusammenleben und am Wochenende an verschiedenen Orten in Deutschland unterwegs sind und wo sie dennoch relativ zufrieden und manchmal sogar auch glücklich sind. Also das wäre von den jungen Eltern anzupacken als Situation, vor der man nicht weglaufen kann, sondern aus der man das Beste machen sollte. Manchmal braucht man, wie gesagt, Hilfe an dieser Stelle. Und hier liegen natürlich, wenn es nicht gelingt, Ursachen. dafür, dass so manches Kind dann im Umgang mit anderen Probleme hat.
Sie selbst haben 2004, Karl Gebauer, über innere Vaterbilder promoviert. Fehlt es in unserer Gesellschaft, würden Sie sagen, an positiven inneren Vaterbildern oder haben wir die?
Na, es hat in Deutschland ein ganz starker Entwicklungsprozess stattgefunden. Vielleicht schicke ich noch vorweg die Tatsache, dass die Väter nur sehr wenig erforscht sind in ihrer Bedeutung. Der Vater hat für die Wissenschaft keine Rolle gespielt. Erst 1982 ist ein umfassendes Werk über die Väter von Eftenakis herausgebracht worden. In den 50er, 60er Jahren, um beim Vaterbild zu bleiben, herrschte noch das autoritäre Vaterbild vor. Und gegen dieses Vaterbild hat sich die Jugend gewandt und mit Recht gewandt. Und dann gab es so einen Umschlag, dann tauchte der Softie auf, der dann auch nicht mehr gemocht wurde. Und dann wusste man über eine ganze Weile gar nicht, wie soll man nun als Vater leben und was ist nun eigentlich meine Aufgabe und welches Bild soll ich von mir haben. Und dann wurde der Vater der Mutter immer ähnlicher und das war für die Kinder nun gar nicht gut. Und heute leben wir eigentlich in einer Zeit, wo junge Väter sehr pragmatisch denken. Sie streben einen Beruf an, damit sie eine Familie gründen und auch ein Kind oder Kinder ernähren können. Und sie wollen eine gute Beziehung leben und sie wollen partnerschaftlich leben. Und die Zahlen, die es darüber gibt, sind eigentlich recht positiv. Die Situation wird von den Frauen anders gesehen als von den Männern. 40% der Männer sagen, dass sie im Haushalt richtig mitarbeiten, aber nur 26% der Frauen bestätigen das. Aber immerhin, das ist schon eine wichtige Zahl. Und eine große Zahl von Vätern, das ist ja die große Überraschung, nimmt Elternzeit. Die wollen wirklich für ihre Kinder da sein. Die jungen Väter sind solche, die, was den Älteren, den autoritären Typen völlig fehlt und abging, die sind kommunikationsfähig oder sagen wir mal, viele von ihnen sind kommunikationsfähig, die sind konfliktfähig, sind bereit, über Konflikte zu reden, sodass ich bezogen auf die junge Vätergeneration eigentlich sehr positiv denke. Und wenn es jetzt gelänge, da liegt noch ein Schwachpunkt, wenn es wirklich gelänge, dass Mutter und Vater einsehen, wenn sie scheitern, dass für das Kind oder für die Kinder Mutter und Vater gleich wichtig sind und dass der eine den anderen nicht ausboten darf. Wenn das sozusagen gelernt und realisiert werden könnte, wenn sozusagen die Kommunikations- und Konfliktfähigkeit über die Trennung hinaus bestehen bleiben würde, dann wäre das das A und O einer gelingenden Entwicklung.
Jetzt wieder ein bisschen Musik, Karl Gebauer, wenn Sie mögen. Chopin haben Sie sich ausgesucht. Was verbindet Sie mit Chopin?
Ja, ich mag Chopin, um es mal so allgemein zu sagen. Und Alice Sarah Ott, das ist eine junge Pianistin, die unter allen Umständen Musik machen wollte. Und ihre Mutter hat alles versucht, das zu verhindern. Und an ihr wird deutlich, wie wichtig die Eigenmotivation ist. Und dass man Kinder nicht permanent knechten und unterdrücken muss, um so etwas nun unbedingt zu lernen. Und überall da, wo Kinder diese Initiativen entfalten, wo sie aus sich heraus motiviert sind, da wird was draus.
Wie bei Alice Sarah Ott, die hier Chopin spielt. Alice Sarah Ott spielte Frédéric Chopin, den Grand Valse Brillant. Und Sie, Karl Gebauer, seit über 30 Jahren in unterschiedlichen Tätigkeiten im Rahmen der regionalen und überregionalen Lehrerfortbildung auch tätig. Sie haben das ausgewählt, weil Sie das so faszinierend fanden, dass dieses Mädchen damals ihre Mutter dazu bringen konnte, dass sie wirklich lernen durfte, musizieren durfte. Und jetzt ist sie ein Weltstar inzwischen. Wir waren in der Familie gelandet, wir starteten bei der Schule, waren in der Familie gelandet und ich möchte jetzt nochmal zurückkommen in die Schule, Ihr eigentliches Interessenfeld. Sie selbst haben ja eine interessante Vita, Karl Gebauer, Schneiderlehre gemacht, mit Abschluss Industriefacharbeiter, dann Theologiestudium und Wechsel an die Pädagogische Hochschule, Abschluss Lehramt an der Grund- und Hauptschule, schließlich auch Beratungstätigkeit am Niedersächsischen Kultusministerium. Dann waren Sie 77 bis 2002 Schulleiter an einer Göttinger Schule und brennen für das Thema Pädagogik. Wann und wodurch begann denn dieser Brand?
Ja, ich habe mich immer gefragt, was Kinder motiviert, warum sie lernen wollen. Und ich habe mich auch selbst gefragt, warum ich lernen möchte und wo meine Grundmotivation liegt. Ich fange mal bei mir an, komme dann auf die Kinder. Ich hatte schon angedeutet, dass ich einem Dorf groß geworden bin. Die Anregungen, die ich in der Schule erhalten habe, die waren minimal. Gut, es war die Nachkriegszeit, aber eine Entschuldigung ist es nicht. Also die einklassige Dorfschule, die ich besucht habe, da habe ich nicht viel gelernt. Entscheidend war für mich, dass ich, mein Vater war damals im Krieg und auch in Kriegsgefangenschaft, meine Mutter musste meinen älteren Bruder und mich durchbringen und noch einige ältere Menschen, die in unserem Haus lebten. Und wir hatten zwei Kühe und zwei Schweine und mussten irgendwie über die Runden kommen. Und ich hatte schon relativ früh einen Arbeitsauftrag. Ich habe immer dafür gesorgt, dass die Urgroßmutter ein warmes Zimmer hatte. Ich habe ihr einen Ofen aus Sägemehl gebaut. Also ich habe nicht den Ofen gebaut, sondern jeden Tag so eine Tonne von Sägemehl so aufgebaut, dass man das Zimmer damit heizen konnte. Ich will die Technik jetzt nicht beschreiben. Aber was ich erlebt habe, war, das, was ich dort mache, hat eine Bedeutung. Und das ist das Entscheidende, wenn ich zurückblicke. Das war meine Motivation. Lernmäßig, da war nicht viel. Aber als bedeutsam wurde angesehen, was ich mache. So, dann habe ich später, als ich Lehrer wurde, auch immer gefragt, was motiviert die Schüler? Und so kam ich als junger Lehrer in eine Dorfschule, zu meinem Glück, muss ich sagen, und wusste zwar viel über Pädagogik, aber nicht, wie das konkret geht. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt, ich bin nun euer neuer Lehrer, aber wie das Unterrichten so geht, das weiß ich nicht so recht. Und die Kinder sagten, das ist kein Problem. Ich sagte, wieso kein Problem? Na, das können wir ihnen doch zeigen. Und dann sage ich, okay, dann zeigt's mir. Und dann haben die mir gezeigt, wie die Schüler, die in der vierten Klasse waren, den Kindern im ersten Schuljahr geholfen haben, lesen und schreiben und auch Mathematik zu lernen. Das war für mich eine Offenbarung. Und von dem Augenblick habe ich angefangen, immer wieder auch, als ich dann in eine Stadt kam, also nach Göttingen kam, diese Eigenaktivität der Kinder in den Vordergrund zu rücken. Und darauf kommt es letzten Endes an. Sie müssen selbst aktiv werden, aktiv sein wollen. Kinder lernen nur über eigene Aktivitäten.
Und über Beispiele?
Vorbilder sind für sie wichtig. Anregungen sind für sie wichtig. Aber man muss sie dann auch in Ruhe lassen. Und gegenwärtig werden Schüler nicht in Ruhe gelassen.
Weil sie zu viele Angebote bekommen?
Zu viel in zu kurzer Zeit. Und damit sich Kinder wirklich vertiefen und konzentrieren können und auch eine Freude entwickeln können über das, was sie sich erarbeiten und was sie dann schließlich darstellen, dazu braucht es Zeit. Und die wird den Kindern heute weitgehend geraubt. Und das wird sich wahrscheinlich rächen. Also bildungspolitisch sind wir auf dem Holzweg, um es mal so drastisch zu sagen. Und vor uns liegt eigentlich die große Aufgabe, das Wirklichkeit werden zu lassen, was sich in dem Satz ausdrückt, jedem Kind seine Chance geben. Also jedes Kind wertschätzen und würdigen hinsichtlich dessen, was es kann und nicht permanent abwerten, weil es etwas Bestimmtes noch nicht kann oder nicht so wie andere kann.
Was braucht es dazu, wenn Sie sagen, wir sind bildungspolitisch auf dem Holzweg?
Ja, es braucht dazu eine Form des Verstehens, was im Leben eines Menschen wichtig ist. Also das Wissen darüber, was wichtig ist, haben wir. Die Ergebnisse, die es aus der Hirnforschung, der Säuglingsforschung, der Bindungsforschung, überhaupt der Entwicklungsforschung, auch der Soziologie gibt, das ist alles so eindeutig, ist alles so klar. Das Wissen ist vorhanden. Und worauf es ankommt, ist das Verstehen. Und Verstehen hat immer mit Emotionalität zu tun, hat mit Empathie zu tun. Also die Frage lautet, ob die, die heute Politik machen und in der Bildungspolitik Verantwortung tragen, ob die über genügend Empathie verfügen, um die Situation der heutigen Schülerinnen und Schüler überhaupt aufnehmen zu können. Also den Druck zu spüren, dem diese Kinder ausgesetzt sind. Und das auch zu spüren, emotional zu spüren, dass damit Lernen nicht gelingen kann oder nur in einem sehr engen Spektrum gelingen kann. Und da, wo wirklich hervorragende Leistungen erbracht werden sollen, da braucht es die Eigenaktivität der Kinder und Jugendlichen. Und die wird heute nicht groß geschrieben, weder in den Schulen noch in den Hochschulen.
Sie haben ganz neu im Belz Verlag, eins Ihrer vielen, vielen Bücher, wunderbar fotografiert, herausgegeben, Gefühle erkennen, sich in andere einfühlen. Kindheitsmuster, Empathie. Das heißt, das ist nicht automatisch da. Eltern haben das auch nicht automatisch mitgegeben und Kinder haben das nicht automatisch von Anfang an, sondern wir müssen wirklich das einüben. Wir müssen uns bewusst sein, was uns möglicherweise fehlt und wie wir das erlangen können.
Ja, und das gehört auch zu diesen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Gerade die Hirnforschung hat herausgearbeitet. Ich will das an einem Beispiel plastisch machen. Ein Kind, so heißt es, spiegelt sich in den Augen der Mutter oder spiegelt sich in den Augen des Vaters. Es sucht zu erfassen, bin ich willkommen auf dieser Welt? Und diese Spiegelungsprozesse, dieses Wissen wollen und wenn die Resonanz von Elternseite kommt, ja, du bist willkommen auf dieser Welt, diese Spiegelungsprozesse führen dazu, dass sich im Gehirn neue Nervenzellen bilden und die Hirnforscher sagen dazu Spiegelneurone oder Spiegelnervenzellen. Und man weiß auch, es bleiben nur die Nervenzellen erhalten, die auch genutzt werden. Und dazu gehören alle Nervenzellen, die mit unserem Gefühlsleben zu tun haben. Zunächst ist unsere Gefühlswelt, das limbische System, nur potenziell angelegt, auch das kognitive System nur angelegt. Und jetzt kommt es auf konkrete Handlungen und Erfahrungen an. Und nur da, wo Kinder die Erfahrung machen, das sind mir Menschen, Mutter und Vater und später die Erzieherin oder Onkel, Großmutter, die sind mir zugewandt. Überall dort bilden sich im Gehirn nun nicht nur Nervenzellen aus, sondern die Nervenzellen verbinden sich auch zum Muster, deswegen Kindheitsmuster, Empathie. Und diese Musterbildung oder Cluster, die bilden letzten Endes die Grundlage dafür, andere Menschen zu verstehen, auch in ihren emotionalen Bedürfnissen und überhaupt zu verstehen und auch zu akzeptieren. Da gibt es neben mir noch andere, die genauso wie ich eine Berechtigung haben, auf dieser Welt zu leben. Und wenn man diese Gedanken, die ich nun, ich bin mit einem Fotografen in die Kindergärten gegangen, er hat fotografiert, ich habe die Situation notiert und an vielen Beispielen aufgezeigt, wie diese Empathieentwicklung wohl stattfinden könnte. Ich habe das dann so interpretiert. Das ist der enge Bereich, oder nicht enge, das ist der Bereich der Kindererziehung. Es gibt einen amerikanischen Soziologen, Jeremy Rifkin, der hat ein Buch geschrieben mit dem Thema empathische Zivilisation. Und er sagt im Grunde genommen, und damit kommt jetzt die große Thematik hinein, und da wird deutlich, wie wichtig Pädagogik und Weltpolitik ist, dass wir eigentlich unsere Welt nur dann erhalten können, wenn wir die Fähigkeit zur Empathie besitzen und ausbilden. Und diese Ausbildung von Empathie, die hat man nicht, sondern die erwirbt man. Und da sind die Erwachsenen ganz entscheidend, ob es gelingt, dass ihre Kinder diese empathischen Kindheitsmuster entwickeln können.
Ich finde, dem gibt es nichts hinzuzufügen, Karl Gebauer, außer Ihrem letzten Musikwunsch. Und der hat mit einer existenziellen Erfahrung zu tun, die Sie im letzten Jahr gemacht haben. Sie waren ziemlich krank. Sie sind jetzt 72, Sie wirken sehr jugendlich, engagiert. Wie gesagt, Sie sind noch ungeheuer aktiv und reisen durch die Republik mit Vorträgen und schreiben viele Bücher. Was war das für eine Erfahrung?
Ja, ich hatte einen Herzinfarkt und das war natürlich eine Erfahrung am Rande des Lebens. Da ist der Tod plötzlich ganz nah. Und ich freue mich wahnsinnig, dass ich noch am Leben bin, dass mir wieder gut geht. Und dann gibt es im Verlauf dieser letzten Monate so viele kleine Erfahrungen und ein Dank. Da war meine Frau, die in diesem Augenblick genau das Richtige getan hat und den Notarzt gerufen hat. Und dann gab es die Ärzte, die die richtigen Diagnosen gestellt haben. Und was mir so wichtig war, ich war in einer lebensbedrohlichen Situation und war erstaunt, in welcher Ruhe ich die Situation angegangen bin, wenn man das so sagen darf. Also ich war voller Zuversicht. Es war Herbst und ich sah die Herbstblätter und hörte unten am Klinikum die Kinderstimmen, die dort spielten. Und ich hatte die Hoffnung, da will ich wieder hin. Ich durfte ja nicht mehr die Klinik nicht mehr verlassen. Ich war an Geräten angeschlossen. Da will ich hin. Und nun bin ich wieder da. Und das ist also ein schönes Gefühl. Und gleichzeitig ist das ein ganz deutlicher Hinweis darauf, dass unser Leben, das weiß man ja, begrenzt ist, aber das ist eine existenzielle Erfahrung, wie Sie gesagt haben. Und das bleibt auch so.
Jetzt kriegen wir einen Juchitzer von Hubert von Geusern serviert zum Schluss. Und ich sag Dankeschön, Karl Gebauer. Mein Name ist Ulrike Schneiberg.